Das ist, also ich finde ja, dass Räume voll entscheidend sind für ganz viele Sachen und mir hilft es einfach, den Kopf aufzumachen. Also man hat halt ganz viel, man kann total viel assoziieren. Es ist ja auch nicht ein weißer leerer Raum, was auch sicher inspirierend wäre, aber weißt du, wie ich meine? Also es macht halt einfach den Kopf ein bisschen auf. Ich finde das total angenehm. So eine Stunde am Tag sollte man in so einem Raum verbringen eigentlich. Einfach nur, um den Kopf aufzumachen.
Aber ein Raum, der irgendwie frei ist, der quasi auch leer ist im Idealfall?
Ja, ja. In dem man vielleicht sogar alleine ist oder in dem nicht viele Menschen sind.
Okay.
Oder in dem es größtenteils still ist. Mhm. Ich finde, das macht, also das ist so eine Form von, eine Art Meditation, die von außen auf einen wirkt. Und dann lässt man sich im besten Fall drauf ein.
Ist ja leider gar nicht so leicht zu finden oft, oder
diese genau. Räume. Genau, finde ich auch. Ja, ist voll schwer. Deswegen mag ich eben so museale, große Räume oder so Zwischennutzungssachen. Sind oft, also so alte Garagen zum Beispiel, mhm, oder? Das ist oft so ein, also ich weiß nicht, das wirkt wahnsinnig auf mich. Mag ich voll gerne. Also schau, du siehst schon, bla bla bla.
Ja, aber das sind wir eh schon mittendrin. Mhm. Das ist lustig, weil man hört hier eigentlich, ist es wirklich ruhig.
Ja.
Und aber hin und wieder durch diese Lüftung hört man dann irgendwie entweder die Vogeln zwitschern.
Oh, das ist aber nett.
Also wenn man genau hinhört, hört man es hin und wieder. Und ja, hin und wieder das Flugzeug leider, wenn die direkt anscheinend da drüber fliegen.
Ah, lustig, weil ansonsten ist die Gasse davon ja ganz ruhig.
Das ist eigentlich ziemlich ruhig hier, es ist angenehm.
Es ist spannend, weil man als Musikerin eigentlich ständig Orte sucht, wo es especially, also besonders leise ist. Weil man das halt einerseits braucht zum Aufnehmen zum Beispiel, aber auch so für den Fokus. Also mir ist die Welt grundsätzlich zu laut. Deswegen bin ich immer extrem dankbar, wenn es mal irgendwo...
Jetzt hat man es gehört.
Kurz, ja, oder? Genau. Wenn es einfach mal still ist, das ist echt ein großes Geschenk. Allein im Kopf, weil dann kann es halt im Kopf auch leise sein vielleicht. Naja.
Gibt es da Methoden für dich, wie du dich in diese Phase bringen kannst, also bewusst? Weil du sagst, das wäre einmal am Tag ganz gut, das zu machen.
Ich bin tatsächlich seit ein paar Jahren ziemlicher Fan von Meditation. Also ich mache das nicht jeden Tag, brav, also nicht braverweise. Aber ich mache es regelmäßig. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich es mache, denke ich mir, warum mache ich das nicht 7-mal am Tag? Weil es wirklich mich sehr runterholt. Also es verlangsamt den Atem. Und ich bin ein sehr schneller Mensch. Also ich bin einfach im Kopf, im Denken zu schnell oft. Und muss mich einfach ein bisschen bremsen manchmal. Das heißt, ich mache das voll bewusst eigentlich. Oder ich bade auch jeden Tag.
Okay.
Ja, statt duschen durch Baden. Und das macht auch eine, also durch die Temperatur, habe ich das Gefühl, sind die Muskeln halt ganz anders entspannt. Mhm. Und daher lasse ich ganz anders los und dadurch kriege ich eine andere Form von Ruhe. Solche Sachen mache ich.
Das heißt, kein Eisbad jetzt, sondern...
Möchte ich aber machen. Das möchte ich unbedingt. Also dieses Cold Plunging imponiert mir total. Das möchte ich unbedingt probieren. Ich glaube, das bringt auch eine andere Art von Ruhe im Kopf. Mhm. Das soll ja auch das Cortisol runterbringen und so. Also ich glaube, das...
Aber schon in der Badewanne? Oder in der
alten Donau? Das Eisbaden? Na, das würde ich dann in der Donau machen. So. Also irgendwann werde ich mir das angewöhnen.
Kalt duschen ist auch super.
Ja, voll. Das ist nur schwieriger, weil da hat man die Hand am Regler und kann von warm auf kalt und kalt auf warm, da werde ich dann vielleicht verlockt sein, wieder wärmer zu machen.
Aber wenn du jetzt bewusst Musik schreibst und wenn man sich deine Diskografie und so anschaut, dann veröffentlichst du ja regelmäßig in unterschiedlichen Konstellationen auch Musik. Bringst du dich dann bewusst auch in solche Momente, wo du schreiben kannst, oder passiert das auch ganz, ganz nebenbei?
Beides. Ich habe das immer schwierig gefunden, mich bewusst in eine Situation zu bringen oder in eine Stimmung zu bringen. Habe dann aber herausgefunden, dass ich es eh die ganze Zeit mache, aber halt auf einer emotionalen Ebene und jetzt nicht so mit, ich setze mich dahin und mit der Gitarre und mache jetzt einen Song, sondern habe mich eher so emotional in Stimmung gebracht. Immer wieder, also... Das passiert bei mir schnell in dem Moment, wo ich einen Abend allein verbringe. Mittlerweile mache ich mir sehr viel Tumult rund um mich herum. Das heißt, also ich schaue wahnsinnig viel Serien. Das ist so meine große Sucht. Also ich habe sonst nicht wirklich Süchte, außer vielleicht Zucker, aber ja. Genau, und daher ist es manchmal schwieriger, mir diese Momente zu gestalten oder zu geben. Aber ja, ich mache beides. Also mittlerweile weiß ich kann mich hinsetzen und wirklich so, ob es jetzt eine Parkbank ist oder bei mir im Studio und ich mich wirklich an den Tisch setze und in Denkerpose stelle. Es geht tatsächlich. Also es ist ja so, meine Arbeit kommt mir oft vor wie Forschung, weil es eher also eine Selbsterörterung so quasi ist, weil man halt immer wieder so reinhorchen muss und schauen, was ist denn gerade los oder warum geht es dir so und so. Also es ist tatsächlich eine sehr ich-bezogene Arbeit. Oder ich meine, wenn man sich selbst fragt, wie es einem gerade geht, dann kommt man eh meistens drauf, dass es um die Umwelt auch geht oder dass, keine Ahnung, Klima-Anxiety, Klima-Depression gibt es ja auch. Also das ist jetzt nicht nur ich-bezogen. Aber ja, also dieses Hinsetzen und schauen, was passiert, das mache ich schon auch, immer öfter. Und das ist gar nicht so unromantisch, wie es vielleicht klingt. Ich finde es eigentlich ziemlich interessant.
Also doch auch bewusst in den stillen Raum hineinhören quasi.
Genau.
Das ist schön. Und wenn du, weil du gemeint hast, du machst da quasi schon fast zu viel, also zu viel Tamtam, nenne ich es jetzt mal, um dieses in dich reinhören. Wie äußert sich das oder was hast du dafür...
Du meinst,
Besonderheiten entwickelt.
Du meinst, warum es dann nicht still wird um mich herum?
Ja.
Naja, eben, also ich bin ein Ritualmensch und ein Gewohnheitsmensch. Ich liebe meine Gewohnheiten und meine Rituale. Ich esse zum Beispiel auch, seit ich 16 bin, fast immer das Gleiche. Also wenn ich zu Hause mir selber was koche, wenn ich woanders hingehe, dann esse ich schon was anderes. Aber ich esse eigentlich seit fast 20 Jahren Ofengemüse, Salat, Schafkäse und Kartoffeln. Also das ist mein absolutes Lieblingsessen. Okay. Ja, das nur am Rande.
Weil du nicht grundsätzlich nicht Zeit damit verbringen willst,
ich
oder?
Ich liebe es.
Okay.
Ich liebe es. Ich weiß nur ganz genau, was ich mag. Und es ist Gemüse, Kartoffeln, Butter, Salz, Feta und das war's.
Also, aber das klingt ja auch gut. Ja,
also ich bin immer noch Feuer und Flamme dafür. Mir wird überhaupt nicht langweilig damit.
Das kommt alles zusammen in den Ofen?
Oder? Ja, das ist das Einzige, was sich ein bisschen verändert. Manchmal sind die Kartoffeln in Scheiben geschnitten und im Ofen mit dem Gemüse. Und manchmal ist nur das Gemüse im Ofen und die Kartoffeln werden gekocht und mit Butter und Salz und so weiter. Also Butter und Salz muss immer dabei sein. Und ich könnte auch ganz sicher, das behaupte ich immer von meinen Freundinnen, für mein restliches Leben von Kartoffeln mit Butter und Salz leben, ganz sicher. Weil das ist mein ganzes Glück im Leben, ist einerseits generell Essen und andererseits Kartoffeln mit Butter und Salz. Wie bin ich jetzt drauf gekommen?
Ich glaube, wegen Ritualen und Songschreiben.
Genau, danke. Ja, ich komme immer vom Hundertsten ins Tausendste. Naja, und einer dieser meiner Rituale ist, wenn ich nach Hause komme, wird eigentlich gekocht und gegessen. Mhm. Und ich liebe es, mir halt währenddessen irgendeine Serie reinzuhauen. Und ich schaue nicht alles, aber sehr, sehr viel. Also von ein bisschen trashig bis, ich liebe Comedy, aber auch Dramedy. Ich habe mir jetzt endlich Killing Eve angeschaut. Ich habe da lange...
Ach, das habe ich noch immer auf der Liste.
Das ist sehr gut.
Ja, glaube ich.
Das ist sehr gut. Nicht ganz so gut, wie es mir gehypt wurde. Aber ich fand es sehr gut. Ich habe es lange vermieden, weil ich mir fast alles anschaue, bis auf alles, was mit Drachen und Mittelalter zu tun hat, weil ich hasse das.
Kein Game of Thrones und so.
Nein, überhaupt nicht. Und alles, was mit sexueller Gewalt ist, kann ich mir auch nicht anschauen. Also genau. Also zum Beispiel Handmaid's Tale ist sicher sehr, sehr gut, kann ich mir aber nicht anschauen.
Ja, das habe ich nach einer Folge nicht mehr können. Das war zu
arg.
Ich kann ja nichts anschauen, wo irgendwie was mit kleineren Kindern passiert oder so.
Ah, das will ich gar nicht wissen.
Das geht gar nicht.
Genau, und diese Rituale sind nicht leise. Das heißt, also ich komme dann meistens nach Hause ich höre Ö1, höre ich auch ganz oft und meistens halt so das Mittagsjournal oder das Frühjournal oder eben Podcasts. Mhm. Ich liebe den Podcast von Marc Maron, das ist so einer der ersten großen.
What the fuck?
Ja, genau, What the fuck mit Marc Maron. Ich find so faszinierend, das ist jetzt mittlerweile ein 60-jähriger älterer Mann aus den USA, Comedian, Schauspieler. Und ich finde es einfach so rührend und heilsam für mich, einen älteren Mann zuzuhören, wie er sich selbst reflektiert, ja, und über seine Gefühle spricht, zweimal die Woche. Und auch politische Dinge angeht, also ich bin jetzt nicht in allen seiner Meinung oder so, aber ich finde es einfach rührend, wenn ich einen älteren Mann dabei zuhören kann, wie er wirklich einfach gescheit und sensibel versucht, Sachen zu reflektieren. Das finde ich einfach voll schön.
Ja, vor allem auch diese Monologe am, ja, Anfang, genau, sind großartig, oder? Also, ja, manchmal höre ich mir den Rest dann gar, ja, das Interview auf, ja, gar nicht an.
Ja, mich interessiert es auch mehr, wie geht's da gerade und was, genau, waren die letzten, ja, drei Tage los, und der hat ja unglaublich viele Katzen. Und da leidet man auch mit, wenn die mal krank sind.
Und dann dementen Vater, oder?
Genau, richtig. Und solche Sachen, ich weiß auch nicht. Das finde ich einfach extrem super.
Aber, ja, das ist irgendwie auch etwas, was dich jetzt auch mit Marc Maron auf eine Art verbindet vielleicht, dass man sich in dieser Welt, wenn man jetzt dir zuhört, aber auch vielleicht diesem Podcast, sich nicht so alleine fühlt, oder? Mit seinen ganzen Problemen und Issues und auch mit so kleinen Nichtigkeiten, die, ja, manchmal so durch den Kopf gehen.
Absolut. Finde ich, ja, voll, das stimmt. Also ja, ich würde den eh irgendwie gerne mal treffen, weil ich glaube, man kann mit dem total gut über irgendwas labern. Gleichzeitig, nein, der ist so neurotisch, aber ich auch. Also von dem her würden wir uns vielleicht wieder verstehen.
Mit Lily Gladstone habe ich letztens, das war ganz relativ
neu von ihr. Ja, gesprochen. Hat
er, genau, ja, leider, yes, nicht ich.
Ja, ich wollte gerade sagen, wow.
Vielleicht mal.
Ich bin gerade beim Herkommen, habe ich eine neue Folge gehört mit Tiffany Haddish. Bin, okay, ich schon sehr gespannt, wie sie sich verstehen. Ich weiß auch nicht, ich bin halt, ich schaue wahnsinnig gern so, oder ich lese oder höre mir eben Sachen an von Leuten des öffentlichen Lebens und schaue mir und psychoanalysiere, mhm, eigentlich. Mhm. Und finde es dann interessant, wie manche Leute sich, wo sich das gut ausgeht, eine Begegnung, und wo es sich offensichtlich gar nicht ausgeht oder wo man merkt, ah, die müssen jetzt sehr viel schauspielen, dass das irgendwie geht. Also diese Entertainment-Industrie interessiert mich extrem. Finde ich irgendwie sehr witzig.
Aber weil dieses Berieseln lassen, nenne ich es mal, ja, vielleicht von Serien, Podcasts, auch Ö1 vielleicht, ist nicht so, dass mir das irgendwie, also ich kenne das, ist das auch, um den eigenen Kopf auszuschalten, um die eigenen Gedanken, ja, mal auf Pause zu schalten?
Ja, ich glaube schon.
Schlafst du auch mit Hörspielen ein und so?
Ich schlafe leider sogar mit dem Laptop ein. Also okay. Das ist ganz blöd, und das mache ich schon eben so, wie, deswegen sage ich, meine Rituale und Gewohnheiten. Ich habe damit als Teenager begonnen, und das ist echt ein Laster, das ich mal loswerden möchte in meinem Leben. Aber ich schlafe halt einfach mit also am besten sie ist belanglos. Also das geht nicht mit Killing Eve. Also momentan schaue ich mir im Radl Brooklyn Nine-Nine an.
Ah, okay.
Ich, ja, liebe Andy Samberg und die ganzen SNL-Leute, ja, und so weiter. Und je doofer, desto besser. Und dann schlafe ich auch wirklich schnell ein. Ich weiß nicht, also ich kann halt nicht so gut eben meinen Kopf verlangsamen und da eben die Stille kreieren in mir selber. Das ist eine große Herausforderung. Und am leichtesten, schnellsten geht's, das einfach zu verdrängen, die restlichen Gedanken. Und das funktioniert, indem ich andere Sachen laut aufdrehe. Aber deswegen, und das überwältigt mich natürlich regelmäßig, habe ich die Meditation zwangsläufig für mich finden müssen, weil ich gemerkt habe, das geht natürlich nicht auf Dauer. Also ich brauche dann schon die aktive Pause. Aber meistens nach 15 Minuten habe ich dann wieder genug Kapazität.
Okay, das dauert 15 Minuten, so eine...
Ja, so ungefähr.
Und wie bringst du dich da rein? Also wie macht man das?
Also ich habe eine App,
natürlich.
Leider, ja, es ist wieder so verbunden, aber ich brauche sie eigentlich gar nicht mehr. Es ist manchmal ganz gut, das als Anstoß zu haben. Diese App hat mir auch ein bisschen was beigebracht, also einfach so, wie man sich da einfinden kann. Also da gibt es meistens einfach eine Stimme, die einen anleitet. So, du bist jetzt in diesem Raum und jetzt achte mal auf das, was du hörst, auf das, was du riechst, das, was du siehst, bevor du die Augen schließt. Und dann konzentriert man sich auf den Atem und wo man diesen Atem hinlenkt und so weiter. Und da komme ich dann eher auch wieder in Richtung meiner eigenen Ausbildung als Sängerin, weil ich mich eigentlich wahnsinnig viel mit Atem beschäftige. Und interessanterweise, wenn ich unterrichte, also ich unterrichte ganz sporadisch, spreche ich auch ganz oft so Entspannungsanleitungen, weil die meisten mit sehr hoher Spannung und viel Ängsten in den Unterricht kommen, weil Singen halt was wahnsinnig Intimes ist. Und dann spreche ich oft diese Anleitungen, und das hilft auch mir selbst, meinen Atem zu regulieren. Und in dem Moment, wo man sich mal ein bisschen auf dieses Lufteinströmen und Ausströmen lassen konzentriert, passiert schon ganz viel. Da braucht es manchmal nur wenige Sekunden und das hilft schon. Genau, so mache ich das.
Das wirkt jetzt bei mir schon, wenn du, wenn ich dir da jetzt zuhöre und ich mache jetzt auch gerade so Sprechübungen und dann wurde mir letztens gesagt, 4 Sekunden durch die Nase einatmen und dann...
Genau.
Genau, versuchen, lang auszuatmen.
Genau, oder? Und dann kurz quasi innehalten. Also ich sage nicht gern Luft anhalten, weil das irgendwie nach sehr viel Spannung klingt, aber genau, einatmen 4 Sekunden, ich glaube 6 Sekunden ausatmen oder so und dann wieder 4 Sekunden warten und dann erst einatmen. Mhm. Und das klärt auch irgendwie so.
Den Kiefer lockern.
Ja, das
verspannter
ist...
Verspannter Kiefer.
Ich habe das Gefühl, in meinem Leben geht es sowieso nur um Spannung und Entspannung und eine gute Balance dazwischen zu finden. Aber das ist generell das Leben.
Das halbe Leben vielleicht oder noch mehr
davon. Und Gesangstechnik ist auch ganz viel genau das. Also weil es ja einerseits ein wahnsinnig anstrengender Akt ist. Da braucht man schon Muskeln dafür, also sowohl intern als auch äußerlich. Und gleichzeitig muss man schauen, dass man ja nichts überspannt, weil der Körper muss ja schwingen, damit er was klingt. Genau. Und das ist eigentlich hochinteressant.
Wann hast du angefangen, bewusst Musik zu lernen, zu studieren?
Also studiert habe ich von 2009 bis 2015 und abgeschlossen, Jazzgesang. Und davor war ich im Musikgymnasium in Wien, 5-jährige Oberstufe. Und davor war ich in St. Pölten in Borg. Und das war auch schon mit musischem Schwerpunkt. Und ich glaube, wirklich angefangen hat es eigentlich eben mit so Musikfilmen. Also ich bin ein Fernsehkind, so hat das alles überhaupt erst begonnen. Weil ich einfach, der Fernseher war mein zweiter Erziehungsberechtigter. I love him very much. Und dadurch, Sister Act 2 war ganz wichtig, Musicalfilme, Grease, West Side Story, also die klassischen Sachen, aber auch Lion, also König der Löwen, natürlich auf Deutsch mit 6, 7 Jahren oder sowas zum ersten Mal gehört. Und
konnte man gar nicht anders sehen wahrscheinlich damals, oder?
Ja, genau. Also, genau. Ja, habe ich erst viel später auf Englisch gehört und so weiter. Wobei eben Sister Act, das war natürlich nicht übersetzt, zum Glück. Naja, über diese Sachen bin ich eigentlich so ins Musikmachen und Singen und Performen gekommen. Mhm. Und habe das dann immer ernster verfolgt. Also ich war dann schon recht früh, recht ernsthaft dahinter, glaube ich. Genau. Also so, eben in der Unterstufe.
Aber stimmt die Geschichte, dass du quasi bei dir zu Hause im Garten so die ersten Songs geschrieben hast?
Ja, also ich meine, eben zuerst, glaube ich, so wie das einfach viele Kinder machen, mit irgendwelchen Dingen halt sich Strategien überlegen, wie man mit irgendwas halt umgeht. Mhm. Und ich kann mich halt erinnern, dass ich eine Fantasie, ich hatte so eine Fantasie Englisch eigentlich, weil Popmusik war ja Englisch und das war für mich Rasen, irgendwie so halt, irgendwas mit R. Und dann habe ich angefangen halt so bei so Sachen wie, meine erste Katze ist gestorben, als ich 5 war, und dann habe ich da halt so Trauerlieder erfunden. Und ich kann mich halt wirklich gut erinnern, dass ich so an der Schaukel stundenlang gesessen bin und irgendwie so Trauerlieder gesungen habe. Oder auch so, ich habe meine Kindergartentante wahnsinnig geliebt und dann bin ich vom Kindergarten weg, weil ich in die Schule gekommen bin und habe über sie Lieder gesungen und solche Sachen. Ja, aber ich glaube, das ist was alle Kinder kopen auf irgendeine solche Art. Also die einen malen vielleicht mehr oder bauen irgendwas.
Das heißt, das war eigentlich, die Musik war irgendwie einfach da.
Voll. Also über den Fernseher, glaube ich schon.
Über den Fernseher.
Also auch so Jingles zum Beispiel, so... Chip und Chap oder die Gummibären oder das A-Team. Also diese ganzen Serien, also waren ja unglaublich, da ist ja unglaublich viel Musik drinnen. Ups. Wow, da hat die Flasche was dazu zu sagen. Da war ja unglaublich viel Musik drinnen. Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass das viel über dieses Kastel im Wohnzimmer gekommen ist.
Aber hast du damals schon, ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt schwierig, das zu sagen, aber hast du damals auch schon gemerkt, dass dir das hilft, gewisse Sachen, jetzt den Tod der Katze oder auch vom Kindergarten in die Volksschule wechseln zu müssen, mit diesen Dingen umgehen zu lernen?
Ja, sie haben sie irgendwie schöner gemacht. Also wenn man einen Satz sagt und dann plötzlich hat er eine Melodie, Es ist, als würde man etwas von Schwarz-Weiß in Farbe übersetzen, so ein bisschen. Und dadurch wurde das plötzlich die Sache selbst, diese Veränderung selbst, wurde plötzlich eine Geschichte und greifbar und schön. Also es war einfach was Ästhetisches irgendwie. Weil davor war es so, aha, jetzt ist das, warum ist das? Macht doch keinen Sinn, warum bleibe ich nicht wo ich meine geliebte Katze oder Kindergartentante habe? Und so wurde das zu was Eigenem. Weißt du, wie ich meine? Also es war, die Veränderung selbst war plötzlich etwas und daraus wurde etwas Schönes. Ja, und dann habe ich gemerkt, es gibt sowas wie, also man kann darin eine Form sehen, wie ein Song eben zum Beispiel. Aber das Coole war eigentlich auch, dass ich von Anfang an nicht so das Gefühl hatte, ein Song muss ein Refrain haben oder so und eine A-B-A-B-Form oder sowas. Sondern das kann alles sein. Das kann auch nur Strophen sein zum Beispiel. Und sich muss sich nicht so weiterentwickeln. Das heißt, die Offenheit für Formen jetzt in Richtung Klassik oder experimentellere Sachen, die war irgendwie da schon irgendwie da. Also das habe ich auch erst viel später reflektiert, dass diese Offenheit für Formen da war anscheinend. Weil wenn man dann in der Popmusik ist, merkt man, wie wichtig die Schema sind.
Also gewisse Länge auch von einem Song.
Ja, genau die Längen, aber eben auch Intro, Strophe, Refrain, Strophe. Und jetzt braucht es unbedingt einen Pre-Chorus oder eine Bridge. Das habe ich ganz lang weder das Bedürfnis danach gehabt, jetzt sowas dazu zu schreiben, noch habe ich das gehört irgendwie. Genau.
Und wenn man das jetzt runterbrechen würde, ja auf, keine Ahnung, was jetzt vielleicht oft jungen Künstlerinnen und Künstlern empfohlen wird, vielleicht schon auf TikTok-Algorithmen zu achten in der Musik, also dass halt das noch verknappt wird. Oder jetzt auch bei Spotify, dass man halt direkt zum Punkt kommt, lange Intros auch weglässt und sowas. Also mir fällt das nur gerade ein, weil du das gesagt hast, dass du diese freie Form, und das kann total variieren, das wird ja auch dann ziemlich beschnitten, oder? Das ist ja auch eine Form von...
Einerseits ja. Ich glaube auch, dass das, also vor allem wenn man aus dieser... Wenn man jetzt, sage ich mal, aus dieser freieren Form kommt, würde ich auch sagen, dass es auf jeden Fall eher enger wird. Ich könnte mir umgekehrt vorstellen, dass es für, wenn Kids so aufwachsen, auch helfen kann. Also nicht für alle vielleicht, aber für manche helfen Formen, um überhaupt an Inhalte zu kommen. Bei mir war es umgekehrt. Es war zuerst nur der Inhalt, also unglaublich viele Emotionen, die irgendwie Sinn machen mussten. Und dann hat die Form geholfen. Und bei anderen ist es vielleicht umgekehrt, dass sie denken, aha, da gibt es diesen Weg so quasi und wie fülle ich den? Und dann kriegen sie erst mit, was vielleicht in ihnen vorgeht oder so. Also ich könnte es mir vorstellen, aber umgekehrt für mich natürlich, ich meine, TikTok ist ein lustiges Phänomen. Ich mache mir einen Spaß draus und schaue mir eh fast nur Katzenvideos an und Hundevideos natürlich. Ja, die Musik darin, ich konsumiere eigentlich gar nichts Musikalisches, außer die Katzenvideos, die dann zu Songs gemacht werden.
Ja, die untermalt sind halt mit Songs, oder?
Ja, das schon, aber das ist eigentlich ziemlich nervig, weil da gibt es eigentlich nur so 5 Songs, die ganze Zeit verwendet werden, um eine Emotion auszulösen. Also es ist sehr kalkuliert. Ich finde, ja, es ist eigentlich mega eigenartig. Aber auch wieder einer dieser Quellen, die die Stille füllen.
Das heißt, du spürst jetzt auch nicht den Druck, da irgendwie, ich sage jetzt mal, mithalten zu müssen und auch so einen Markt vielleicht auch bedienen zu müssen, oder?
Jein, also ich denke mir halt, was nicht ist, ist nicht. Diese Ruhe habe ich mit den Jahren zum Glück ein bisschen mir antrainiert. Wenn mir was Lustiges einfällt, dann mache ich das schon. Wenn es Spaß macht, aber in dem Moment, wo es mich zu sehr nervt, muss ich es wieder abgeben, weil sonst werde ich wahnsinnig. Und dann werde ich halt so unmotiviert, dass ich gleich gar nichts mehr machen will. Und deswegen, also ich weiß, dass das so Gift ist für mein kreatives Hirn, dass ich damit nicht zu sehr spaße. Aber ja, ich weiß auch nicht genau. Das Gute ist, dass die Labels und die Partner, mit denen ich arbeite, da auch keinen Druck machen. Nicht so viel zumindest, weil die wissen, dass man sich jetzt auch nicht komplett aus den Fingern saugen kann. Es muss schon relativ natürlich passieren. Und wenn man es nicht komplett natürlich passieren lässt, dann muss man eine ziemliche Maschinerie dahinter haben und das wirklich produzieren. Ja, genau. Also meine Taktik unter Anführungszeichen ist momentan eher, wenn ich was mache, dann filme ich mich selber dabei, wie ich halt übe oder was eine neue Idee mache. Oder manchmal habe ich auch Lust zu kommunizieren, aber das fühlt sich dann meistens, also so quasi in meine eigene Handykamera reinzusprechen, um quasi Kontakt aufzunehmen mit der Außenwelt. Und wenn ich das dann mache, lösche ich es meistens wieder, weil es mir so komisch vorkommt. Mhm. Ja, weil es ein bisschen zu viel performt ist, während ich aber genuinely interessiert wäre an Kontakt. Weißt du, wie ich meine? Es, es fällt mir nicht so leicht, weil ich halt damit dann doch wieder nicht aufgewachsen bin.
Aber das ist, das, wenn man jetzt sagt, okay, das ist ja auch eine Art, vielleicht einfach auf der Bühne zu stehen, wie es hier vielleicht auch möglich wäre. Aber es ist dann einfach, da fehlt dann, oder ist das so ein Generationending auch vielleicht? Oder?
Generationenunterschied, beziehungsweise wie wir halt eben aufwachsen. Mhm. Ich glaube, für mich war, also für meine Generation war ja sogar YouTube neu. Also das hat da gerade begonnen, so als ich, glaube ich, ein Teenager war, also weiß nicht, zwischen 10 und 15 irgendwann. Kann ich mich noch erinnern, da war der Manu de Lago ganz frisch dabei mit seinen Hang-Videos. Mhm. Und so ist ja auch Björk auf ihn aufmerksam geworden dann. Und da war dann so, ah ja, YouTube, ja, irgendwas auf YouTube stellen. Und dann kann es sein, dass sich irgendwas ergibt. Und so hören einen die Leute. Und dann waren auch Musikvideos, abgesehen von MTV und so weiter. Und Viva, ha, das ist auch etwas aus der Vergangenheit, haben dadurch Aufmerksamkeit bekommen. Aber ja, natürlich, durch die verschiedenen Technologien ergeben sich ein bisschen verschiedene Weisen, wie man was kommuniziert. Und auch Humor zum Beispiel verändert sich extrem. Das merke ich auf TikTok
enorm,
sehr.
Enorm, oder?
Ja, das finde ich eigentlich ein ziemliches Kernelement. Weil Humor ist was so Individuelles wie Stimme ein bisschen. Mhm. Also das ist, hat auch so viele Nuancen. Und auf, was ich finde, was vielleicht unterschätzt wird von einer älteren Generation, vielleicht auch von meiner, ist, dass, also TikTok kann wirklich sehr, sehr, sehr lustig sein. Also, aber das hat wieder eine eigene Sprache und wahnsinnig viele Insider. Man muss wahnsinnig viel wissen, was auf dieser Plattform schon alles wie passiert ist, um gewisse subtile Sachen zu checken. Aber es kann unglaublich lustig sein. Und darüber kann man wieder connecten. Also ich glaube, das sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Tools. Und gleichzeitig merke ich dann, dass es eine Generation gibt oder immer wieder so Nischen von Generationen, von jungen Leuten, die mit Social Media überhaupt nichts zu tun haben wollen, weil ihnen das total spooky ist, weil sie vielleicht ein bisschen anders aufgewachsen sind oder weil sie einfach nicht wollen. Mhm. Also mein Bruder ist auch 6 Jahre jünger als ich. Okay, der ist jetzt nicht die jüngste Generation, aber der war zum Beispiel so, nein, ich habe fix kein Facebook, fix kein Instagram, weil der ist halt auch Programmierer und weiß halt die ganzen Spionage-Dinge. Okay, yeah. Du darfst auf gar keinen Fall dein Gesicht auf TikTok zeigen. So, oder Herz, das ist schon lang verloren. Also ich glaube, das ist auch schon wurscht. Genau.
Du hast früher so was Schönes gesagt, du liebst deine Rituale. Ist das auch quasi dein Weg, damit umzugehen? Du hast jetzt ja keinen, ich sag's jetzt mal, vielleicht 9-to-5-Job im Büro, sondern du hast unterschiedlichste musikalische Projekte, sei es jetzt unter deinem eigenen Namen, sei es jetzt in unterschiedlichen Bandstrukturen mit Partnerinnen und Partnern, mit denen du zusammenarbeitest, um quasi deinem Leben auch irgendwie Struktur zu geben mit Ritualen. Ich habe irgendwo von dir gelesen, dass dir zum Beispiel, glaube ich, das Frühstück oder diese Frühstücksmorgenzeit sehr wichtig ist anscheinend, wo du keine E-Mails lesen willst, wo du quasi diese schnöde Büroarbeit nicht machen willst. Ist das sowas, um dir auch so Struktur zu geben?
Ja, wenn du es so sagst, klingt das total sinnvoll. Wahrscheinlich. Ja, doch. Also das mit dem Frühstück ist auf jeden Fall eine Struktur, die ich unglaublich gern habe. Ich habe das Gefühl, ich starte dadurch halt irgendwie auch gut in den Tag. Und ich meine, ich könnte schon aufstehen und 15 Minuten später draußen sein und dann irgendeinen Termin wahrnehmen. Mhm. Aber der Termin wird sehr schmerzhaft sein für mich. Und ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, was ich dann da von mir gebe. Also I like to ease into the day. Also ich muss mich ein bisschen aufwärmen erst und ja, das ist, ich bin halt voll der Morgenmensch. Ich bin nicht so die Nachteule in dem Sinn. Also wenn, dann nicht jetzt so in Clubs, sondern eher so entweder in der Nacht durch die Stadt spazieren oder wenn man am Land ist, halt draußen sitzen. Aber jetzt, also Party machen oder sowas, das ist überhaupt nicht meins. Das ist mir zu laut. ja, ist meistens sehr anstrengend. Genau, also alles, was sich ums Essen dreht, glaube ich auch, ist wichtig. Also in der Früh ist es klar, weil zum Beispiel ich habe, wenn ich früher als Teenager vor der Schule ohne Essen rausgegangen bin, dann konnte ich damit rechnen, dass ich vielleicht sogar noch vor der ersten Stunde einfach in Ohnmacht gefallen bin.
Wirklich?
Ja, ich hatte ganz große Probleme mit Kreislauf.
Okay, und also wirklich?
Ja, mich hat es echt oft umgehauen.
Okay.
Also nicht weniger als 5-mal. Also einmal auch im Zug, das war richtig zart, weil da habe ich dann so die Klotür zugemacht und dann, ja, wurscht, haben mich andere Leute wieder aufgepäppelt. Deswegen weiß ich, also ich brauche gar nicht probieren ohne, also mit irgendwas muss ich außer Haus gehen. Also ich brauche einfach die Zeit und am besten nicht zu schnell raus, weil sonst haut es mich um. Oder mir geht es halt nicht gut oder ich bin nicht fit. Deswegen habe ich mir das so angewöhnt. Genau, und Das nächste Essen, um das es sich dreht, so quasi. Und davor möchte ich halt dann schon irgendwas geschafft haben. Das heißt, in dieser Zeitspanne arbeitet man irgendwas, ob das jetzt eine Erledigung ist oder ein Song schreiben oder ein Meeting. Genau. Darum dreht sich mein Leben. Genau.
Du hast ja jetzt seit längerem wieder, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber unter deinem eigenen Namen wieder eine neue Single veröffentlicht, ah, ja. Disappear.
Disappear,
Ist das der Beginn quasi jetzt eines neuen Albumprozesses? Kannst du mich da irgendwie mitnehmen, wie es da gerade läuft, so werkstättenmäßig? Du hast jetzt eine Single mal veröffentlicht, um wieder quasi, ist das auch etwas, um zu sagen, okay, ich habe die letzten Jahre vielleicht viel mit Projekten verbracht in unterschiedlichsten Variationen, mit Coveralben, mit 5K HD, My Ugly Clementine spielt ja, glaube ich, auch heuer Konzerte. Ja. Und dann wieder quasi zu einem Punkt zu setzen in diesem Jahr oder so?
Ja, also Disappear war auf jeden Fall schon ein erstes Blub von einem neuen Album, an dem ich tatsächlich gerade sehr aktiv arbeite. Ich denke jetzt immer wieder drüber nach, was ich darüber sagen kann. Was ist denn das jetzt? Weil, also ich sehe ja, das ist ja auch alles nicht so ein Zufallsprodukt dann, sondern ich mache schon alles sehr absichtlich. Und habe mich gefragt, so, ja, was willst du damit eigentlich? Und interviewe mich selber manchmal so ein bisschen, damit ich dann auch weiß, worüber ich spreche und so. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich bin noch ein bisschen in der Findungsphase und ich mache mir dann immer so Plakate und schreibe mir die Songtitel und auch so ein paar Lyric-Fetzen auf und versuche so herauszufinden, worum es denn geht. Ich habe auch noch keinen Albumtitel. Also ich habe eine Idee. Und meistens sind es diese ersten Ideen, die dann bleiben, weil sie meistens sehr intuitiv sind, auch wenn sie einem noch ein bisschen komisch vorkommen. Oder ich habe auch immer so ein bisschen einen komischen Humor bei meinen Titeln, die niemand so richtig checkt, so wie ich, oder alle glauben, wenn sie einen Titel, vor allem einen Albumtitel von mir lesen, dann ist das auf jeden Fall was Dramatisches und was Trauriges und was Emotionales. Und ist es auch. Aber ich muss das immer ein bisschen kombinieren mit was Humoristischem. Weil ich bin eigentlich ein sehr ulkiger, clownesker Mensch. Das merkt man, wenn man mich auf der Bühne sieht, weil ich, glaube ich, selber immer recht viel rumulken muss. Weiß auch nicht warum. Einfach so. Ich glaube, was ich auch herausgefunden habe, ist auf der Bühne, wenn Leute lachen, gibt mir das fast noch mehr als Applaus. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr in die Richtung Comedy gehen. Naja.
Vielleicht auch, um die Schwere teilweise der Songs zu brechen,
ja,
oder?
Ja, genau.
Nein,
absolut, absolut richtig. Ich glaube auch, dass es das ist, also die Schwere der Songs und die Stimmung auch manchmal zu brechen, das war auch lang so ein Thema mit manchen MitstreiterInnen, die ich hatte, die so gemeint haben, so kannst du doch nicht irgendwie so traurige Lieder singen. Und die Leute heulen zum Teil in den, in den Konzerten und dann machst du irgendwie einen Witz oder dann machst du irgendwas Komisches und das bricht ja total, das geht nicht. Und ich so, ja, ich weiß, es kommt mir eh ein bisschen komisch vor, aber ich kann nicht anders. Und also es macht mir auch viel mehr, also die Stimmung ist auch schon so, oh, so furchtbar. Und ich Aber das ist beides wahr. Es ist beides ein Teil von mir und es ist beides in der Intensität da. Und ich habe das in den letzten Jahren viel mehr umarmt, diese ganze Sache. Und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch viel natürlicher und echter und erwachsener sein kann auf der Bühne. Und es macht mir überhaupt auf der Bühne seit einigen Jahren viel mehr Spaß, weil ich das auch sein lasse. Früher habe ich wirklich geglaubt, nein, ich muss jetzt dazwischen todtraurige Geschichten erzählen und den Song erklären. Aber nein, also das brauche ich ganz dringend. Und so, ich bin mit dem neuen, um darauf zurückzukommen, mit den neuen Songs, die ich da gerade reflektiere und auch noch versuche zu verstehen. Also sie sind zum Teil schon fertig, manche, aber ich versuche sie immer noch zu verstehen. Ich glaube, dass ich da unter anderem humoristisch wieder mal versuche umzugehen mit gewissen Entwicklungsschritten von mir. Es ist ein bisschen, das klingt vielleicht ein bisschen trocken, aber das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit mache. Alle meine Alben waren gewisse Epochen von Entwicklung. Und ich merke zum Beispiel bei Manic Acid Love, das ist das letzte Album, das ich unter dem Namen Schmitz Puls rausgebracht habe, wenn ich da jetzt zurückschaue, vielleicht werde ich in 5 Jahren anders drüber reden und denken, aber ich finde, da bin ich ein bisschen stecken geblieben, unter Anführungszeichen. Es war ein voll wichtiges Album, weil da war ich sehr wütend, aber da war ich noch sehr viel drin in einer Emotion, in der ich noch nicht so ganz, weiß auch nicht, ich konnte da noch nicht so viel Frieden schließen mit gewissen Sachen. Und das, woran ich jetzt gerade arbeite, also das letzte, What Else Can Break, war doch sehr sad, aber auch hoffnungsvoll. Und die Hoffnung kann ich irgendwie nie ausschließen, auch wenn ich mich manchmal hoffnungslos fühle. In den Liedern hört es sich dann doch manchmal hoffnungsvoll an. Und ich glaube, das ist ein Teil von mir, der mir irgendwas sagen will, der mich wieder, also ein anderer Teil, der zu mir kommt und mich eben trösten möchte oder so. Das ist irgendeine Form von Kommunikation. Und die sind jetzt gerade, also ich habe das Gefühl, die haben irgendwie einen großen Schritt gemacht, aber das ist immer komisch, wenn man das über sich selbst sagt. Aber es ist tatsächlich, fühlt sich wahnsinnig friedlich an.
Großen Schritt jetzt von deiner Zeit damals mit Schmitz Puls oder jetzt vom ersten Solo, ich nenne es mal Solo-Album?
Von beidem irgendwie, weil ich sehe, ich habe mir das auch letztens gedacht, das sind 4 Alben, das ist eigentlich voll viel seit 2013. Viele Lieder, die sich um viel Schmerz drehen. Da ist echt viel Leidensdruck gewesen, irgendwie so viel Zweifeln, viel auch einfach richtig traurig sein und sich auch bewusst, also verbleiben in diesem Traurigsein. Und das ist schon etwas, was ich interessant finde jetzt im Nachhinein, weil ich mich, glaube ich, seit ein paar Jahren dazu entschieden habe, nicht nur noch traurig zu sein.
Okay.
Und darum geht es auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, aber ich finde, es ist legitim, auch nach vielen Jahren Therapie, weiß ich das jetzt, es ist okay, nicht immer im Schmerz sitzen zu bleiben. Es ist voll wichtig, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, zu reflektieren, weiterzugehen, sich das anzuschauen und auch mal traurig sein zu lassen. Aber ich habe das sehr diszipliniert gemacht und ich glaube, es ist jetzt Zeit in meinem Leben für, es ist total kitschig, aber es ist Zeit für Freude. Und seit ein paar Jahren kann ich das viel besser als je zuvor und es ist für mich wirklich ein komplett neues Gefühl.
Aber das ist total schön.
Also es ist urschön hier voll. Ich bin auch sehr glücklich drüber.
Und wenn ich das sagen darf, so ein gewisser Kitsch war ja in deinen Songs immer irgendwie, ja, oder? Das natürlich. War ja...
Natürlich, ich liebe
Kitsch. Der Kitsch war ja immer da auch.
100%. Ich liebe Kitsch und ich glaube, jeder, der gegen Kitsch ist, ich weiß nicht, verwehrt sich gegen Dinge, die ganz wichtig sind auch. Ja. Weil also Kitsch ist ja auch sowas wie, keine Ahnung, das ist ja... Als würde man schöne Farben nicht mögen oder so. Also keine Ahnung, weißt du, wie ich meine? Das ist so, das ist ja absurd, wenn man, was ist denn Kitsch? Kitsch spricht ja vielleicht Dinge einfach nur manchmal sehr simpel und klar aus, was man vielleicht ein bisschen verschnörkelt, hinter vorgehaltener Hand oder intellektualisiert sagen würde. Und so, ich habe einfach überhaupt keine Angst zu sagen, I love you oder I love this oder sowas, so Sachen zu sagen wie ever und never, also niemals und jemals, weil das sind so Absolutitäten, sagt man.
Das ist ein Wort.
Ja, Absolutismus halt, ne? Absolutistisch, genau. So extrem, so übertreibend. Und manchmal muss man einfach völlig übertreiben, damit man auf den Punkt kommt. Und dafür habe ich jetzt einfach, also ich habe davor einfach keine Angst.
Aber das ist ja auch das Schöne an der Kunst, egal ob das jetzt Musik ist oder Malerei oder was auch immer, oder dass das halt möglich ist, dass es dieses Übertreiben, dass das stattfinden darf und kann und muss vielleicht.
Absolut. Und ich habe sogar, ich glaube auf meinem Twitter-Handle steht das irgendwie, ein Spruch, den mir meine Therapeutin gesagt hat einmal, weil ich mich selber so... Ich war so böse auf mich selber, weil ich immer so viel Drama mache. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz. Sagt mir auch oft zu Kindern, mach nicht so ein Drama. Oder du bist so dramatisch. Es ist aber total wichtig, weil es ist halt, heißt ja auch nicht umsonst im Englischen Drama, wenn es eigentlich nur um Theaterspiel geht. Und sie hat gesagt, Ausdruck vertieft und stabilisiert Emotionen. Wow, und für mich ist das, Kunst ist gleich, dieser Satz. Weil das ist der einzige Grund, warum wir das als Menschen machen. Wir müssen uns ausdrücken, um uns selbst zu begreifen und eben uns auch wieder zu stabilisieren. Deswegen schreit man, deswegen wird man mal laut, deswegen weint man, deswegen lacht man. Man muss sich ausdrücken. Und manchmal muss man übertreiben, damit man überhaupt checkt, ah, das ist eigentlich die Emotion, die dahinter steckt.
Ich hoffe nur, wenn ich da einhaken darf, ich hoffe nur, dass man Kindern das nicht mehr jetzt so sagt, damit sie das... Ja. Vielleicht gleich anders lernen, dass das
zulassen können.
Und
ich hoffe auch, ja.
Und man kann ja, wenn du streiten gesagt hast, man kann ja auch, also was, Streit ist ja wichtig, oder? Du wirst das ja auch aus deinen unterschiedlichen Bandprojekten auch kennen, aber man kann ja trotzdem dann, ich sag mal, respektvoll miteinander umgehen und sich trotzdem mal in die Haare kriegen.
Hundertprozentig. Und es ist lustig, dass du das ansprichst, weil wer mich gut kennt, der weiß, ich bin extrem konfrontativ. Also vor allem in einem sicheren Rahmen. Also wenn ich weiß, wir können miteinander reden. Und wenn man verbunden ist, bedeutet das ja bereits, das habe ich erst vor ein paar Tagen gelernt, so in Worte zu fassen, aber wenn man in Verbundenheit ist, Kontakt hat miteinander, also sich nahe steht, dann überschreitet man ja allein durch diese Verbundenheit Grenzen. Das heißt, es wäre eigentlich absurd zu glauben, man darf andere Grenzen nicht manchmal natürlich sachte und mit Vorsicht nicht überschreiten, um vielleicht hier in eine Konfrontation zu gehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es ist total wichtig, dass wir uns immer wieder konfrontieren. Das heißt nicht jeden Tag die ganze Zeit und brutal und schreiend und so weiter. Nein, so meine ich es nicht. Ich meine, manchmal ist auch das notwendig. Aber meistens, wenn man es kultiviert, ist das... Ich bin ein Riesenfan einfach von offenen Gesprächen, wo man sich schwierige Wahrheiten manchmal sagt. Und ich behaupte auch, dass ich in den letzten Jahren sehr fähig geworden bin, deswegen auch Kritik anzunehmen. Und bin recht dankbar, wenn man mir Dinge sagt, die mir vielleicht nicht bewusst waren. Oder wo mir jemand anderer eine Grenze aufzeigt. So, hey, bitte sag das nicht, weil. Und dann sage ich, hey, okay, fuck, sorry, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich das so eigentlich sage. Und ich kann mich ja nur orientieren anhand der Grenzen von anderen. Ich weiß ja sonst nicht, wie ich mich bewegen darf und kann. Also ich finde das total super. Es gibt natürlich immer ein Wie, Wann und mit Wem. Also es ist schon eine sehr spezielle, es braucht eine gute Navigation für solche Sachen.
Ja, und auch wie schön und befreiend das sein kann, oder wenn man Menschen im Leben hat, mit denen man solche Gespräche auch führen kann und die auch so reagieren auf einen und Feedback geben können. Und
Das stimmt. Dafür bin ich sehr dankbar, dass das überhaupt... Es geht ja nicht mit allen. Also das gehört natürlich auch dazu, zu merken, ich glaube, ich kann das ansprechen und das bringt aber dann nichts. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. So auch, muss man auch manchmal sehen. Mit dem und dem bringen solche Gespräche
und akzeptieren nicht. Auch, oder? Also ich kenne das auch aus meinem Leben, dass es gibt beste Freunde, unter Anführungszeichen, wo ich weiß, über gewisse Themen, ich habe es versucht.
Ja, stimmt.
Und es macht nicht wirklich Sinn. Voll. Vielleicht versucht man es mit jemand anderem.
Stimmt, ich finde, das ist genauso wichtig wie dann eben in, ja, wie das Gespräch selbst, ist zu merken, na, das wird nicht gehen. und dann mit sich selber herausfinden, kann ich damit leben oder wie kann ich mir das irgendwie zurechtbiegen, dass das für mich dann trotzdem eine okay Beziehung ist. Oder muss ich einen Schritt zurückgehen und sagen, es ist keine schöne Beziehung, gehe ich weg. Voll. Also das, dahinter steckt viel Frieden, finde ich.
Ja. Das ist ja auch, das ist ja nicht leicht, sowas zu machen. Ich meine, du hast das ja auch in deinen Bandbeziehungen immer wieder mal gemacht, oder da kommen immer wieder neue Leute dazu. Manchmal beendet man auch Projekte, dann entstehen wieder neue Projekte.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch für deine Kunst auch befreiend, dann, also wenn man diesen schweren Schritt gegangen ist, dann wieder weiterzumachen, oder? Mit was
genau
Neuem starten zu können vielleicht.
Das stimmt, das stimmt. Also das ist total ein wichtiger Prozess geworden, weil ich finde, das bringt halt auch gar nichts, wenn man, egal in was für einer Beziehung man zueinander steht, ob man jetzt in einer Band zusammenspielt oder im Management zusammenarbeitet oder mit einem Label, es bringt überhaupt nichts, weiterhin, also wenn es irgendwas nicht funktioniert, da sich aufeinander zu pressen und irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwas zusammen machen zu müssen. Also da getrennte Wege zu gehen, ist total sinnvoll meistens für alle. Und es ist ja auch nicht so, dass man dann irgendwie total negativ in die Vergangenheit zurückschaut und sagt, oh Gott, das war so schrecklich, sondern ich sehe ganz viele Sachen, die waren halt auch wirklich als fertiges Ding, was einen Anfang und einen Endpunkt hatte und weiß das extrem zu schätzen und weiß ziemlich genau, was ich daraus gelernt habe und bin wahnsinnig dankbar. Dankbarkeit ist auch so eine Sache, die sehr hilft, finde ich, generell, weil man dadurch ein sehr positives Gefühl behält von egal was für einer Situation. Ich bin dankbar, so viel gelernt haben zu dürfen in meinem Beruf.
Aber weil du früher gesagt hast und auch wegen dem, ich nenne es jetzt mal, mit einem neueren Mindset vielleicht auch in die neuen Songs zu gehen oder auch vielleicht persönlich durchs Leben zu gehen, mit ist es dann, wie blickst du dann auch auf ältere Songs zurück, die natürlich ja auch in einer bestimmten Phase des Lebens, in wo du dir vielleicht irgendwas von der Seele geschrieben hast oder sehr oft was von der Seele geschrieben hast wahrscheinlich. Wie blickst du auf so Songs zurück? Können die trotzdem quasi dann ihr Eigenleben weiterführen? Oder gibt es auch Songs, die du vergessen möchtest?
Vergessen. Gibt es Songs, die ich vergessen möchte? Ich glaube, also von meinen eigenen, die auf meinen Alben drauf sind, also bei 5K, Clementines, und Mira Lukovac, Schmitz Puls, würde ich das schon mit großer Selbstsicherheit sagen, nein, vergessen möchte ich keins. Es gibt welche, die ich nicht spiele. Es gibt ein paar so Sachen, die ich ein bisschen doof finde jetzt. Aber ich schaue da schon mittlerweile sehr liebevoll hin, weil ich mir denke, es gab einen guten Grund, warum ich das so gemacht habe. Es gibt zum Beispiel auf dem allerersten Schmitz Puls Album einen Hidden Track, den natürlich nicht alle Menschen gefunden haben, weil er genau 13 Minuten und 13 Sekunden nach der letzten Nummer anfängt. Und das ist so ein...
In den also, CD-Zeiten noch quasi.
In den CD-Zeiten habe ich...
Ist das sogar auf Spotify vielleicht so? Kann sein.
Ach, gute Frage. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, weil der letzte Track ist halt dann irgendwie 17 Minuten lang oder so. Und da muss man halt hin... Also ich glaube, ich muss nachschauen. Und der... Also ich liebe Country Music, mittlerweile habe ich mir auch lange nicht eingestanden, aber halt natürlich eine spezielle Form davon und ich habe da so einen, es war ein, wie heißt denn der Song, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber ich spiele den natürlich nicht mehr, schon seit Ewigkeiten nicht mehr, aber das war so ein bisschen ein Spaß, es war so eine Art Witz in Form eines Songs, aber ich habe es gleichzeitig voll ernst gemeint, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten manchmal, den will ich nicht vergessen, aber er ist quite hilarious und ich spiele ihn fix nicht mehr auf der Bühne. Aber ansonsten lasse ich alte Lieder, wenn ich sie nicht spiele, ich lasse sie gern ruhen. Ich weiß genau, warum. Es gibt eine Nummer auf Manic Acid Love, die heißt Somebody's Trying to Kill Me. Und ich weiß, dass mir der Song damals irgendwie gefallen hat. Und ich weiß, dass es damals um das Gefühl, also ein bisschen eine, nicht Paranoidität, aber es war Was habe ich mir dabei gedacht? Ich weiß nicht mehr. Ich habe mich damals einfach wahnsinnig unsicher gefühlt. Ich hatte das Gefühl, alle haben was gegen mich, glaube ich. Also so, es war aus diesem Gefühl heraus geboren. Und musikalisch war der sehr verschnörkselt. Da waren zu viele Ideen drin. Das würde ich halt einfach nicht mehr so machen. Aber gleichzeitig denke ich mir, cooles Riff, gut gespielt, gute Ideen, ein bisschen zu viel. Würde ich halt anders arrangieren und produzieren. Schade, dass ich die Idee eigentlich schon so verpulvert habe. Ich könnte mit einem ähnlichen Riff noch was anderes daraus machen. Also so gehe ich damit irgendwie um. Und andere Lieder, wie zum Beispiel Play Dead und Silently Agree, aus meinem ersten Album auch, spiele ich jetzt wieder, weil ich mir denke, boah, das ist eigentlich eine super Idee. Aber ich spiele es ein bisschen anders. Ich spiele und singe es, glaube ich, besser, hoffentlich. Mhm. Ich habe früher, finde ich, ein bisschen geknödelt, gesanglich.
Geknödelt?
Ja, also
was heißt geknödelt?
Oh, so hinten in der Kehle, okay. Wenn man da so ein bisschen in der Kehle gefangen ist. Und mittlerweile ist die Stimme, wie man in der Stimmtechnik sagt, weiter nach vorne gekommen. Und hoffe ich zumindest. Also die Aufnahme feiere ich jetzt nicht unbedingt von damals, aber ich habe mich immer noch sehr lieb von damals, weil ich mir denke, hey, eigentlich ziemlich gut dafür, dass das jetzt 11 Jahre her ist. Also ich bin da voll friedlich und glücklich damit. Aber natürlich sind die neuesten Sachen immer die besten Sachen. Und das, was ich jetzt gerade mache, da bin ich halt sehr, sehr verliebt in meine neuen Sachen.
In die Sachen, die du gerade schreibst
auch? In die Sachen, die ich gerade schreibe. Bin sehr gespannt, wie das ankommt, weil ich finde, es klingt so gut wie nie zuvor. Ich finde die Gitarre, in die bin ich wahnsinnig verliebt. Und ich finde, ich spiele auch so, wie ich eigentlich immer schon spielen wollte. Und es ist irgendwie simpel und komplex gleichzeitig. Es sind nicht allzu viele Akkorde und trotzdem mache ich irgendwie was Interessantes in der rechten Hand. Die Texte sind glaube ich, erwachsen und trotzdem verspielt. I don't know. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr glücklich damit. Und eine Nummer ist zum Beispiel mit diesem Augenzwinkern, aber holt einen, glaube ich, nicht auf dieser Spaßebene ab. Wie zum Beispiel das Lied Happy Fucking Life, das ich mit 5KHD rausgebracht habe. Das ist halt ein kompletter, das ist ein Humorsong. Also das darf man nicht zu ernst nehmen. Da haben aber viele 5KHD-Fans waren sehr vor den Kopf gestoßen.
Wirklich?
Ja, okay. Die waren eher so, Alter, das ist jetzt das ist peinlich, das kannst du nicht machen. So in die Richtung. Aber ich habe mir gedacht, hey, das darfst du nicht zu ernst nehmen. Also da muss man jetzt echt ein bisschen lachen. Wir haben dafür andere Leute dazu gewonnen. Das ist so eine Nummer, die spielen wir so, wie wir sie rausgebracht haben. Niemals. Werden wir auch niemals so spielen. Weil das halten wir dann musikalisch live nicht ganz aus, weil es zu doof und lustig ist. Aber also ich stehe dazu, dass wir es so rausgebracht haben, aber ich kann das dann auf der Bühne nicht ganz performen. Genau, deswegen, wir spielen es halt total verjazzelt.
Und mit Disappear, was meinst du denn mit diesem Song eigentlich?
Mit Disappear habe ich eine Sache verhandelt für mich oder besprochen, wo ich gemerkt habe, eben so wie wir vorhin über Konflikte gesprochen haben, ich habe das früher so gemacht, dass ich, weil meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn ich als Kind oder als Jugendliche ein Problem hatte mit jemandem, hat sie gesagt, na stell dir mal vor, wie das für die ist. Versetze dich in dein Gegenüber hinein. Und das habe ich so verinnerlicht als Kind und als Heranwachsende, dass ich das übermäßig gemacht habe.
Empathie quasi zu zeigen.
Genau. Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, also ich habe das auch als Erwachsene bis vor kurzem sehr stark, und ich mache das immer noch manchmal, so verinnerlicht, dass ich mich so sehr in mein Gegenüber hineinversetzt habe, dass ich nicht mehr bei meinen Gefühlen war in einem Gespräch, in einem Konflikt. Und dann habe ich mich selbst verlassen, um bei der Person zu sein. Und das ist nicht immer komplett sinnvoll. Ich weiß genau, was ich damit machen wollte und es war schon cool, wenn man das kann.
Ja.
Aber du musst dem Gegenüber schon auch zeigen, wo und wer du bist. Weil sonst hat die Person wiederum keine Möglichkeit, auf dich einzugehen. Und wir wollen uns ja begegnen. Und ich habe irgendwie festgestellt, ich verschwinde, wenn ich mich komplett in die andere Person hineinversetze. Ich muss dann auch wieder rausgehen und sagen, ich verstehe dich, aber da bin ich und das brauche ich. Und ich glaube, dass uns das oft passiert, uns Menschen, wenn wir miteinander reden. Und dann könnte es passieren, dass wir aneinander vorbeireden und uns eben nicht begegnen.
Ist es mit dir, du hast früher, glaube ich, auch mal das Wort Raum aufmachen, glaube ich, gesagt, oder habe ich es mir nur gedacht, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber mit deinen Themen auch und quasi mit einem Publikum ansprechen und auf einer Bühne stehen, auf der einen Seite Witze zu machen, dann wieder todtraurige Nummern zu spielen, also das auch diese Balance irgendwie hinzukriegen, aber hast du da auch diesen Anspruch oder passiert das nebenbei, dass du Lust hast, Leute zum Denken anzuregen? Ist das was, was du mitdenkst, wenn du Songs schreibst? Oder?
Ja, klar. Einerseits schon, andererseits denke ich mir, das müssen doch... Oder ich biete eher ein Vokabular an, um etwas zu beschreiben, was vielleicht sich eh schon viele Menschen denken oder fühlen. Also so wie diese Disappear-Geschichte. Mhm. Ich glaube, da haben auch viele Leute mir geschrieben, die gesagt haben, ah, puh, ja, das... kenne ich eigentlich voll gut und habe gar nicht mitbekommen ganz lang, dass ich das überhaupt mache. Also es ist eher so das Anbieten, dass ich das so beschreibe. Oder manchmal zeige ich auch mit dem Finger auf einen Detail, das ich sehr essentiell finde, an dem man entweder arbeiten könnte oder das man besonders gut oder besonders schlecht finden könnte und dann herausfinden könnte, aha, das mache ich, warum?
Das heißt, du gibst deinen Hörerinnen auch irgendwie so einen Werkzeugkasten vielleicht, wo man sich so auch was rausziehen kann? Oder?
Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Metapher. Ich meine, ich möchte nicht behaupten, dass ich jetzt so alles verstanden habe, was das Menschsein betrifft und was Konflikte betrifft und so. Das sind natürlich meine sehr subjektiven eigenen Gedanken und ich biete an diesen Gedanken teilzuhaben. Es gibt ja auch Songs, es gibt sicher verwandte Lieder von mir aus den verschiedenen Alben, wo ich ähnliche oder gleiche Themen behandelt habe und jedes Mal ein bisschen einen anderen Weg gehe, weil ich beim ersten Versuch vielleicht diese und jene Strategie für am sinnvollsten gehalten habe und dann aber immer wieder bemerkt habe, nein, 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 jetzt brauche ich eigentlich das. Nein, 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 jetzt muss ich eigentlich in diese Richtung gehen. Mhm. Und eigentlich muss ich so damit umgehen, weil das ist eigentlich das Gescheiteste. Also ich bin ja da auch irgendwie auf einer Reise und da bin ich auch erstaunt, dass man da als Publikum auch immer wieder mitgeht. Aber gleichzeitig, es geht halt auch nicht um so eine absolute Erkenntnis von etwas, sondern eher so eben eine Reise, wo man merkt, aha, da bin ich jetzt da abgebogen, ist eigentlich gar nicht so sinnvoll, aber war offensichtlich notwendig. Zum Beispiel gerade bei dem Album, was ich vorhin erwähnt habe, Manic Acid Love, war ich wahnsinnig wütend. Und mittlerweile jetzt gerade habe ich gar nicht so das Bedürfnis, in gewissen Aspekten in die Wut zu gehen. Manchmal ist Wut wahnsinnig wichtig.
Ja. Ich muss immer wieder mal an deinen Song Bones denken, wo es ja um Femizide geht, der ja auch so reduziert ist und so auch mit so einem expliziten, wenn ich sagen kann, Text auch daherkommt. Und das bewundere ich dann schon, wenn man solche Worte auch finden kann und auch so eine Sprachlosigkeit in Worte packen kann. Also es ist, und ich jetzt als Hörer dann immer wieder da irgendwie zurück, also manchmal muss ich es mir dann gar nicht anhören, weil das ist dann eh oft schon zu viel, aber es fällt mir dann wieder ein, dass es halt auch Menschen gibt, Künstlerinnen, die sich damit beschäftigen. Und das ist schon hilfreich, wie irgendwann vor einer Stunde circa bei unserem Gespräch, sich auch nicht so allein zu fühlen und mit dieser Sprachlosigkeit oder Verzweiflung oder Unverständnis.
Ja, ich habe den Song im aktuellen Set auch wieder drin. Mhm. Leider, weil er aktuell ist, wie immer, leider. Da gibt es davor und danach auch keine Witze, weil das... Thema ist mir grundsätzlich wahnsinnig wichtig. Ich finde es halt generell, spüre ich schon eine starke Verantwortung, auch immer wieder Themen anzusprechen auf der Bühne. Natürlich halte ich mich nicht, also muss ich jetzt nicht tagesaktuelle politische Sachen besprechen auf der Bühne. Ich meine, wenn ich gerade Lust dazu habe, kann ich das natürlich machen. Aber ich finde schon, dass man gewisse Sachen auf die Bühne bringen sollte. ob es jetzt gerade aktuell einen frischen Femizid gab oder nicht, Gewalt gegen Frauen in dem Fall, ist eine tagtägliche Sache. Und nämlich auch, was ich momentan sehr interessant finde, ist einfach, wo Gewalt beginnt. Mhm. Vor allem eben genderspezifische Gewalt. Mhm. Und ich glaube, dass die sehr viel früher beginnt, als wir das meistens überhaupt wahrnehmen. Und dafür einen Sensor zu entwickeln in der Gesellschaft generell, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und je mehr man das thematisiert und wie man darüber spricht eben auch, desto besser. Also, dass man wenn man das lernt als Gesellschaft und nicht nur als Einzelperson. Und man merkt, dass die Menschen das sehr, also mein Publikum ist darauf sehr sensibilisiert. Mhm. Und ist, glaube ich, auch dankbar, dass dafür manchmal ein Moment gehalten wird während einem Konzert. Das ist wirklich so ein bisschen für eine Gedenkminute. Mhm. Nicht nur für die Personen, die tatsächlich ermordet werden regelmäßig, sondern auch die Personen, die regelmäßig Gewalt erfahren und da aus dieser Situation einfach nicht rauskommen, warum auch immer. Oder ja, wo es einfach nicht die Möglichkeit gibt, auch in diese, also abgesehen von Österreich, wo es nicht die Möglichkeit gibt, aus diesen Strukturen rauszukommen, etc. Also ja.
Man sieht dann ja auch, oder man hört dann ja auch dann quasi nur, wenn es wieder so schlimm wird, wenn es zu einem Mord kommt, zum Beispiel.
Ja, zum Äußersten
kommt. Wenn es zum Äußersten kommt. Und das ist wichtig, schon viel früher anzusetzen.
Ja, genau. Ich meine generell, also Menschenrechte, Reproduktionsrechte sind generell etwas, ich meine, wen lässt sowas irgendwie kalt, weil es geht uns halt wirklich alle was an. Und in dem Moment, wo ein Körper kontrolliert werden soll in einem System, kann man davon ausgehen, dass der nächste auch, also auch weiße Männer, privilegierte Mittelschichtpersonen, auch die werden bis zu einem, also auch die unterliegen einem Kontrollorgan. Also im Kapitalismus muss man sich über diese Dinge einfach im Klaren sein. Und deswegen gehen all diese Themen alle etwas an. Mhm. Daher ist das einfach immer relevant. Und kann jeder auch immer was dazu sagen und sich nicht außen vorgelassen fühlen. Ja.
Es ist schön, dass das so ein Song dann wieder, wie du gesagt hast, in der Setlist ist.
Ja, es fühlt sich leider richtig an. Und auch die Art und Weise, so wie du gesagt hast, das stimmt eigentlich. Die Sprachlosigkeit in der Reduziertheit wird da wieder gespiegelt. Das hast du schön gesagt. ja, voll. Ich habe das selten gemacht. Das ist tatsächlich einer der wenigen Lieder, die wirklich so entstanden sind, dass etwas von außen auf mich so eingewirkt hat und ich das in Worte fassen wollte. Also es ist ja jetzt nicht direkt eine Geschichte aus meinem Leben. Indirekt.
Mhm. Ja. Du hast, um noch so einen Bogen zu versuchen am Schluss, auf Spotify habe ich gesehen, es gibt eine Playlist, die du da hast, die du da führst, die Cry, Cry, Cry heißt.
Ja.
Beginnt, glaube ich, die erste Nummer ist von der wunderbaren Adrienne Lenker, die ich ganz großartig finde. Sind das auch dann so Musikerinnen, vielleicht auch Musiker, die für dich auch so ein bisschen einen Referenzrahmen bilden, die, wo du deine eigene Kunst auch irgendwie absteckst?
sicher. Also Cry, Cry, Cry war damals auch der Grund, weil da habe ich, glaube ich, die Single Stuck rausgebracht und da ging es halt darum, ich habe mich damals stecken geblieben gefühlt oder habe gespürt, dass ein Weinen in mir steckt und es ist nicht rausgekommen, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Mhm. Und manchmal, also Musik ist halt ein emotionales Tool, für mich auf jeden Fall. Und wenn mir was helfen kann, unter anderem loszulassen und zu weinen und emotional zu werden, dann ist es Musik. Und diese Lieder helfen ganz sicher dabei. Und das Interessante ist, das sind halt nicht nur die Lieder, die ich zum Weinen gerne habe, sondern es sind auch Lieder, die... also ich höre gern eigentlich nur solche Lieder. Ich höre nicht gern so... Also Dancey-Songs ganz selten. Ja. Auch wenn ich die sehr toll finde und so, aber wenn ich Musik höre, dann höre ich sowas. Mhm. Weil ich höre halt eigentlich recht wenig Musik. Weil ich, okay. Ja, weil viele Menschen hören Musik so im Hintergrund, also keine Ahnung, man hört Musik in einem Einkaufszentrum, man hört es manchmal, also in Cafés und Restaurants läuft das im Hintergrund. Klar. Und mir ist das viel zu viel. Also mir ist das auch zu inflationär. Also
du hörst dann bewusst, ja, quasi.
Und ich kann halt nicht die ganze Zeit bewusst Musik hören, weil mich das emotionalisiert extrem. Und deswegen brauche ich einen speziellen Space dafür. Und bei Adrienne Lenker zum Beispiel, ich gehe übrigens nächste Woche auf ein Konzert von ihr.
Wo spielt sie?
In Berlin, im Admiralspalast. Oh, schön. Gibt vielleicht sogar noch Karten. Also einer der wenigen Locations, wo es noch Karten gibt. Genau, das höre ich halt auch, weil ich das faszinierend finde, wie man in ihre Stimme eintauchen kann, obwohl sie ihre Stimme gar nicht auf diese ästhetische Art und Weise verwendet, wie ich es zum Beispiel versuche zu verwenden oder wie ich das generell gut finde. Also die ist jetzt zum Beispiel keine Leanne Lahavas, aber sie hat eine so... Also sie performt überhaupt nicht, habe ich das Gefühl. Mhm. Sie ist einfach musikgewordenes Wesen. Also sie
atmet nur, oder?
Ja, genau, danke, das ist ein gutes. Aber auch wie sie Gitarre spielt, man hat das Gefühl, sie denkt nicht drüber nach, was sie macht. Das fließt einfach so aus ihr raus. Und
Gibt dieses Album, da sind so ein paar Instrumentalnummern, glaube ich, drauf.
Das heißt, die Songs and Instrumentals, glaube ich.
Genau, ja. Mhm. Und da hört man, glaube ich, auch irgendwie im Hintergrund irgendwie die Vögel zwitschern. Genau. Und
sie ist auch, glaube ich, immer...
Das reicht auch bei ihr.
Ja, genau. Und ich glaube, sie ist immer in einer Hütte in den Wäldern und nimmt halt auf, was passiert. Oder man hört den Boden krächzen. Das ist jetzt auch beim neuesten Album so. Ja, das ist einfach gigantisch, was die mit so wenig Mitteln macht. Und man merkt halt auch, das ist ja auch wieder eine Musikerin, die kriegt eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit und Grammys und alles Mögliche, auch mit ihrer Band Big Thief, ohne Musikvideos, ohne viel Cover-Art, ohne groß irgendwie grafisch, visuell die ganze Zeit irgendwie zu posten und auf TikTok und so weiter. Also wenn sie was auf TikTok postet, dann redet sie über Gitarren oder zeigt, wie sie einen Riff spielt oder spielt einfach nur einen Song in die Kamera. Da merkt man wieder, es gibt sehr wohl eine Szene abseits von diesem TikTok- und Social-Media-Wahnsinn. Bei ihr existiert wirklich fast nur die Musik und sonst gar nichts. Und wie sie erzählt, ist ja auch so eigen. Also für mich ist es eigen. Sie verwendet viele Metaphern und ist dann trotzdem wieder so konkret. Und es geht ein bisschen vom Stream of Conscious in Storytelling. Also ich habe es noch nicht verstanden ganz. Ich wollte mich eigentlich mal hinsetzen und ihre Texte ausdrucken und mir die wirklich so analytisch anschauen, weil ich das total faszinierend finde. Ja, ganz eigen, ganz eigen. Und Beth Gibbons werde ich mir übrigens auch anschauen im Juni. Beth Gibbons von Cortishead. Die spielt im Juni in Zürich und die hat ein neues Album. Das ist überhaupt so, wie manche Leute Prince und so Leute anschauen wollten, so will ich Beth Gibbons anschauen, weil ich glaube, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Situation.
Ich kenne nur dieses Single. Gibt es das ganze Album schon?
Neue Single? Die neue Single meinst du?
Ja. Ich glaube, es gibt zwei Singles,
oder? Genau, das neue Album ist noch nicht draußen.
Ist noch nicht draußen, gell?
Aber bald.
Bald.
Bin schon sehr gespannt. Und sie hat eben davor nur ein einziges Album rausgebracht, 2003. Ja. Bin sehr gespannt. Und ich bin wirklich selten so Feuer und Flamme für so Musikerinnen. Es gibt Annie DiFranco, Beth Gibbons, Adrienne Lenker, Radiohead. Vielleicht Deerhoof, ist ganz was anderes.
Okay.
Michelle de Garocello, finde ich auch sehr gut. Aber es gibt wirklich nur so zwei Hände voll. Und das war's. Ja, fällt mir jetzt gar nicht mehr ein.
Ja. Das reicht vielleicht auch.
Das reicht. Also ich brauche auch keine. Also Joni Mitchell natürlich.
Ich habe mir früher gedacht, du kommst ja gar nicht zum Musik hören, du musst so viele Serien schauen.
Ja, richtig, richtig. Nein, und das ist eben der Unterschied. Die einen sagen, sie hören Musik zum Einschlafen. Ich sage, ich schaue mir blöde Serien an zum Einschlafen, weil Musik wird mich eben beim Einschlafen extrem emotionalisieren und dann würde ich über Gott und die Welt nachdenken. Mhm. Aber Serien machen einfach nur zu.
Schalten aus.
Ja, die schalten mich aus, genau.
Mira, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das war wirklich toll. Ich würde zum Abschluss gerne noch ein paar ganz kurze Fragen stellen.
Speedrunde,
genau. In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
New York.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Verstört? Da fällt mir gerade Dream Scenario ein mit Nicolas Cage.
Ist er gut?
Er ist höchst interessant und gute Idee, finde ich, für einen Film.
Spielt er sich selber wieder mal?
Nein. Okay. Ich finde ihn, der ist ja sehr lustig und absurder Typ. Nein, er spielt tatsächlich gut. Er spielt tatsächlich gut und die Idee, das Skript, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Idee.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Ein schönes Ausländerkind von Toxischer Pass.
Ah, das ist toll, oder?
Ja, finde ich sehr, sehr toll.
Das ist wirklich toll. Mhm. Was ist das schönste Lied der Welt?
Oh, tolle Frage. Das schönste Lied der Welt, nur weil es jetzt gerade assoziativ mir reinkommt, aber es gibt natürlich ungefähr 20 schönste Lieder der Welt.
Natürlich.
Aber auch nicht mehr. jetzt mir was anderes. Egal. The Joke von Brandy Carlile.
Ah,
okay. Hashtag Country Music. Ansonsten A Case of You von Joni Mitchell.
Oh, schön. Ist das auf deinem Album?
Auf dem Sad Songs to Cry To Album ist das, genau, als Coverversion. Ist natürlich nur ein Versuch, kann natürlich niemals so schön sein.
Was soll von dir und deiner Kunst mal bleiben?
Dass Menschen sofort zu weinen anfangen, wenn sie mich hören. Hoffnung vielleicht, ich weiß nicht, Trost.
Weinen, Trost und Hoffnung oder so.
Trost ist, glaube ich, das wichtigste Wort in dem Jahr.
Und irgendwelche letzten Worte?
Stay a little longer. Sorry. Quoting myself. Hab keine Angst. It's gonna be okay.
Vielen Dank.
Danke auch.
Das war die Musikerin Mira Lou Kovac. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles ist mein Podcast. In der ersten Staffel gibt es jeweils sonntags neue Folgen. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gern eine Bewertung, schreibt ein Review oder vergibt ein paar Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.